SRF 1.
Deine Mundart auf SRF 1.
Popsongs, die müssen auf Englisch sein. Englisch ist doch quasi die Amtssprache der Popmusik. Popsongs auf Mundart, klingt weisst wie bitter. Das würde heute natürlich niemand mehr sagen. Aber so hat man früher tatsächlich noch gedacht, wo Popmusik auch in unser Land übergeschwappt und von hiesigen Musikern nach englischem und amerikanischem Vorbild gemacht worden ist. Das war vor über 50 Jahren. Es hat allerdings dieses Mal schon Schweizer Mundartmusik gegeben, die hat so tönt. Später ist sie dann so dorthin gekommen. Und langsam, aber sicher, unter anderem auch dank ihm, Polo Hofer, hat sich Mundart davon etablieren in der Popmusik. Und heute klingt das zum Beispiel so. Wir schauen auf 50 Jahre Mundart-Pop zurück in dieser Stunde. Redaktion Michael Luisier, am Mikrofon Regi Sager. Für den Rückblick hat sich der Michael Luisier einen geschnappt, der bestens Bescheid weiss über das Thema. Der Mundart-Schriftsteller Pedro Lenz. Der Michael Luisier hat mit ihm über die textlichen Seiten von Mundart-Pop geredet. Und sie haben sich zusammen aufgemacht auf eine Reise durch über 50 Jahre Schweizer Mundart-Pop-Geschichte. Viel Vergnügen.
Pedro Lenz, Sie sind Mundart-Schriftsteller. Wie wichtig, respektive wie beeinflussend sind so Mundart-Songs für Sie?
Also in der heutigen Zeit sind sie auch nicht mehr so beeinflussend, aber dass ich überhaupt gestartet bin, das hat sehr viel mit dem Polo Hofer zu tun. Eigentlich mehr als mit dem Mani Matter, der viel sagen, weil ich bin mit dem Polo Hofer aufgewachsen. Und der Polo, der hat die Texte geschrieben, da habe ich gedacht, hey, das ist super, das habe ich auch transkribiert am Kassettengerät. Und dann selber Sachen ausprobiert.
Selber Dialektsongs ausprobiert?
Ja, einfach inspiriert von dem. Mhm.
Sie haben sich einige Mal sehr pointiert geäussert über Schweizer Popsongs. Was mögen Sie denn eigentlich genau und was mögen Sie nicht, um das einmal vorausschicken für die Sendung?
Also ganz generell habe ich gerne, bei Mundartlieder höre ich es halt noch mehr als bei anderen Songs, wenn ich das Gefühl habe, das kommt von Herzen, das ist echt, das beschreibt eine Lebensrealität, das beschreibt ein Umfeld, wo mir etwas angeht. Und mehr Mühe habe ich, wenn ich das Gefühl habe, das ist unsere Produktionsfirma, das ist gestrahlt, das ist auf Zuhörerzahlen ausgerichtet.
Jetzt kann man einfach sagen, wenn man das Ganze, die ganzen, sagen wir 50, 60 Jahre, wo es das jetzt schon gibt, in grösseren Stil anschaut, hat das angefangen als eine Art Nischenprodukt. Sie haben vorher den Namen Polo Hofer gesagt. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein kein Nischenprodukt mehr, aber im Vergleich zu der damaligen Wucht von der englischen Popmusik ist es das natürlich gesehen. Und heute ist ein Dialektboom festzustellen. Es gibt keinen Bereich mehr in der Unterhaltungsmusik, in der Popmusik, Hip-Hop und so weiter, wo nicht der Dialekt auch drin ist. Wie schätzen Sie das, die Entwicklung, die der Dialekt in der Popmusik noch hat?
Also einerseits hat es zuerst einmal die Akzeptanz gebraucht oder überhaupt das merken, das funktioniert ja genau gleich. Da war der Polo sicher sehr, sehr wichtig gewesen. Und nachher ist ja Generation nach ihm, hat es sehr viele begabte Leute gehabt. Kuno Launer beispielsweise oder der Bühne Huber auf seine Art. Und nachher hat's auch dort, ist der Rap gleich mal reingekommen mit wichtigen Leuten, der Greis oder der junge Songwriter, der es gegeben hat. Beispielsweise der Drummer, der immer noch sehr aktiv ist. Und der Drummer hat mal etwas sehr Wichtiges und Interessantes gesagt. Das hat mir total eingeleuchtet. Er hat gesagt, er sei zu Amerika auf Tour mit seinen amerikanischen Songs, also Americana, eine Art Country-artige Songs. Und dort hat er das erste Mal gedacht, wow, die Leute singen ja mit, die Leute sind ja nahe, das Publikum. Das berührt eins zu eins. Das hat er dort das erste Mal gesehen und hat sich gefragt, warum. Und ich dachte, aha, weil die genau so singen, wie die im Publikum reden. Und das hat einen direkten Zusammenhang. Und als er das begriffen hat, hat er beschlossen, von morgen an schreibe ich nur noch Mundart. Weil ich singe ja auf Bühnen in der Schweiz, in der deutschen Schweiz, dann muss ich doch können singen, wie die Leute reden. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Knackpunkt, wo das die Leute haben angefangen merken. Jetzt hat es wie eine Welle gegeben.
Dann steigen wir jetzt ein. Gehen wir zurück in die 70er Jahre, wo das alles angefangen hat oder wo der erste Höhepunkt gekommen ist. Und der erste Song, den ich jetzt noch zeige, ist natürlich klar, welcher das ist.
Er sammle für einen guten Zweck, sagt der Fritz, der vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Sie wollen alle etwas von mir, das Militär und das Steuerbüro. Schon die erste kürzlich haben mit dem Alltag überkommen. Nachher heisst in meiner Stammbeiz, du zahlst mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht, woher nehmen. Ich bin ja schliesslich selber Stier. Und da kommt schon wieder einer, der die Zigarette nimmt. Und natürlich war es mein Letzter und ein Feuer hat ihm auch noch gegeben. Bin ich Gottfried Schlutzer Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Schlutzer Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank?
Das also Rumpelstilz mit Kiosk, wahrscheinlich der erste grosse schweizerdeutsche Hit in dieser ganzen Rock-Pop-Geschichte in den 70er Jahren. Pedro Lenz, wie muss man den Paulo Hofer einschätzen, wenn es um die ganze Dialektgeschichte in der Rock-Pop-Musik geht?
Also ich kann es jetzt sagen, ohne Verdachtsgrote, weil ich ihm heucheln, weil er lebt ja nicht mehr. Aber er war eine unendlich wichtige Figur gewesen, unendlich wichtig. Weil er hat einmal gezeigt, dass es funktioniert. Er hat gezeigt, man kann Rock machen damit. Und er hat natürlich den Impuls gegeben für ganz viele, die merken, aha, ja, ich kann ja Songs so schreiben. Und er war wirklich eine Vorreiterfigur gewesen, mit ja, verschiedenen Bands. So. Und er hat auch tolle Musiker um sich herum geschaut. Und ja, dann später viele von seinen Musikern auch in anderen Projekten wichtig gewesen, denke vor allem an Schiffer Schaffer.
Warum hat es eigentlich gerade mit Banddeutsch funktioniert? Können Sie sich das erklären? Weil in Basel hat es das beispielsweise nie gegeben, eine Rockmusikszene. Bei uns hat es der Hip-Hop sein denn. Warum war die Rockmusik so prädestiniert für eine banddeutsche Fassung?
Es hat sicher mit der Figur von Polo selber zu tun, dass jetzt halt der ein Interlakner war. Wenn so eine charismatische Figur wie der Polo Basler wäre gewesen, hätte es vielleicht anders. Also das hat mal zu tun. Nachher sagt man, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die Vokale so ein bisschen im Englischen gleichen manchmal, dass man so ein bisschen wie der gleiche Dussig Englisch. Und das hat man schon ein bisschen gekämpft vom Rock natürlich, Englisch von den Beatles und den Stones. Und dann gibt es Leute, die sagen, Berner haben einen besonderen Sprachstolz, weil sie mal Stadtstaat waren. Und ich meine, Basel hat ja auch einen grossen Sprachstolz, aber das ist vielleicht mehr fokussiert auf die Fasnacht. Mhm. Dort können sie sich in Mundart austoben. Und die Berner, die schon die Chanson-Tradition hatten, vom Mani Matter, von den Troubadouren, ich sage das jetzt nicht wertend, aber die Berner sind unglaublich stolz auf ihre Sprache und haben wahnsinnig festes Gefühl, es gäbe keine schönere Mundart. Und das kann man vielleicht manchmal ein bisschen arrogant überkommen, aber es hat natürlich auch zur Folge, dass man sich getraut, mit dieser Sprache rauszugehen.
Sie haben Berner Troubadouren angesprochen. Kann man sagen, dass das Wurzeln sind von dieser Entwicklung oder ist das etwas völlig anderes? Aber es ist wahrscheinlich doch kein Zufall, dass beides in der gleichen Stadt entstanden ist.
Ja, ich glaube so. Ich glaube, wenn der Polo ist von Interlaken kam, aber er hat in Bern gelebt, dann relativ klein. Und Bern war das Zentrum von seinen Ideen. Und der Mani Matter war dort fast omnipräsent gewesen, also natürlich noch nach seinem Tod. Er ist ja schon 71, ist ja der schon gestorben. Mhm. Aber er ist ja bis heute fast omnipräsent. Und die Troubadouren haben ja weitergemacht ohne ihn. Und die Songs, die Chanson, die hat jedes Schulkind kennt. Oder das Zündhölzli, oder das Lied vom Eskimo, oder Sidi Abdelassar. Das hat jedes Schulkind. Das war fast Schulstoff gewesen in der Stadt Bern. Später ja auch auf dem Land. Das hat sicher auch einen Einfluss. Aber wenn man jetzt den Polo hätte können fragen, der hat sicher gesagt, der Bob Dylan ist für mich wichtiger als der Mani Matter. Aber dass er die Sprache wählt, ich meine, einer muss ja voraus. Oder?
Und wie steht es um die andere Quelle, die man vielleicht noch nennen könnte? Die ganzen Schlager- oder Spassgruppen, Trio Eugster beispielsweise, oder die Minstrels mit dem berühmten Grüezi Wolfram Stirnimann. Gibt es da eine Verbindung zwischen diesen beiden Sachen oder ist die Verbindung eigentlich vor allem die Abgrenzung gegen das?
Ich würde sagen, dass das die Abgrenzung ist. Und ja, bis ich die Rumpelstilz erkannt habe, habe ich nur so Sachen kennt wie Trio Eugster aus dem Fernsehen. Oder ich weiss doch nicht, Ina Storelli im Wirtshaus zum doppelten Engel. Und die haben auch Mundart gesungen. Die haben einen Schlager bedient. Und als ich mal gemerkt habe, hey, es gibt Trompetstütz, es gibt Span, da wollte ich mit den anderen gar nichts mehr zu tun haben.
Etwas, was man vielleicht auch nicht ausachten lassen darf, ist das Lied. Ist vielleicht der Protestsong. Es war eine sehr politische Zeit, die 70er Jahre. Es war eine sehr linke Zeit, was die Jugendkultur betroffen hat. Ist das spürbar?
Also ich habe vor allem als Jugendlicher Ende der 70er Jahre über Tino Heiniger die Politisierung erlebt. Oder Ernst Born, es war ja dann der Kampf gegen die AKW, Kaiser August und Gösgen. Gösgen ist dann gebaut worden, aber Kaiser August, wie wir wissen, nicht. Und eigentlich ist das Volk dann, oder? Man hat dem Volk gesagt, die haben auch die Festival erfunden, die linke Szene, das, was heute kommerzielle Festivals sind, auf dem Gurten und so. Und die haben natürlich schon die Welt verändern, ganz klar. Also wir können uns heute schon ein bisschen darüber lustig machen, aber es ist ernst gewesen.
Machen wir einen Gump. Kommen wir in die 80er Jahre. Dort taucht jetzt die nächste grosse Band auf nach dem Pollenhofer, und zwar Zürich West. Ich hätte eigentlich gerne einen sehr politischen Song gezeigt, «Senne». Weil ich das gerade haben möchte, an das Thema Politik anschliessen, aber ich lasse das jetzt aus. Und weil das eine Sendung ist, wo es ja vor allem um Text geht, um die textlichen Qualitäten von diesen Leuten, hören wir jetzt eins, was das auch bringt.
Es ist spät am Donnerstagabend im Februar. Wir spielen Karambol, sie hat weisses Pulver in den Haaren. Weisses Pulver am Pulli und die weissen Steine. Jetzt nur noch einen und der Rat aus sie sagt, was gibst mir, wenn ich gewinne, mir kommt nichts in Sinn. Ich bin verlegen und froh, dass zuerst der Weiss runterfällt. Der Rat und meine 2 macht 7-0 für mich. Und ich weiss genau, sie hat's extra gemacht aus ihr. Legt Steine auf das Brett und fällt noch einmal an. Und sagt, du musst wissen, ich habe Pech im Spiel. Und dann lässt sie mich runter nach Strich und fährt. Am Schluss habe ich genau 2 Steine zu viel. Es ist 7-7, sie sagt, sie sollte eigentlich gehen. Als letztes Spiel, ich stelle auf und spiele an. Ich treffe dir daneben, schaue sie an und frage sie, bleibst du da, wenn ich gewinne? Sie lachen, du sagst, hast du es gut überlegt? Weil du kannst sicher sein, erzähle ich nicht mehr. 7-7, unentschieden ist es nicht.
Ein Ausschnitt aus 7-7, ein freier Song von Zürich West, der Song, der noch vor der Zeit aus Schenker um mein Herz kommt. Pedro Lenz, das ist eine neue Qualität von Text, würde ich sagen, hier beim Kuno Launer.
Also Kuno war klar natürlich noch der bessere Poet als der Polo. Ganz eindeutig ist er auch, von mir aus, der grösste Dichter in der Rockwelt der Schweiz. Und wenn er so etwas, was dann, ich meine, man muss immer die Zeit auch verstehen. Das ist ja ein zeitloses Liebeslied, ganz klar. Und ein melancholisches Liebeslied. Und so wie beim Kuno so viele Liebeslieder sind. Man weiß nicht recht, sie weinen an, aber weiss ich denn wirklich? Und ist das etwas Bleibendes oder was Vergängliches? Es ist immer die Labilität vorhanden in dieser Poesie. Aber was noch speziell ist, dann hat jede Wege hat so ein Karambol daheim gehabt. Aber auch wenn man nicht weiss, was ein Karambol ist, man merkt, das ist ein Spiel, das sie spielen. Und es geht darum, er will extra verlieren, damit sie dort bleibt. Oder?
Aber was ist es denn ganz genau, was seine Qualität ausmacht? Also etwas, was ihm auffällt, ist, dass er Geschichten erzählt, dass er sehr schnell auf den Punkt bringt auch.
Genau, er hat den Mut, auch knapp zu bleiben. Er macht meistens wenige Ziele. Und am Schluss des Songs nimmt er die allerersten Ziele wieder auf. Das ist so ein häufiges Modell von ihm. Er ist sehr knapp, wie auch viele gute Rockstars sehr knapp sind, nicht Roman erzählen. Und nachher hat er gute Rhymes, manchmal über die Linien aus. Und vor allem auch nicht so eine Fixierung auf einen Reim, oder? Also das heisst nicht, jedes Mal, wenn Schmerz kommt, muss man wissen, jetzt kommt dann das Herz. Oder es ist, er telefoniert, davor lang studiert, ob ich soll oder nicht, und es gleich probiert. So. Das ist in dieser Zeit, wo man zum Beispiel beim Telefonieren noch nicht gewusst hat, wer ihm anruft. Bei einem Song heisst es, es ist 10 Uhr, du bist gegangen, am nächsten das Telefon geht, es ist der Chef, der sagt, jetzt brauchst du gar nicht mehr zu kommen, das ging ja noch, aber du bist traurig wie ein Saxophon und sie ist nicht da. Das ist eine ganze Aufstellung in Sekunden. Oder? Das heisst, er ist mitten im Morgen noch im Nächsten. Das heisst, er ist auch am Abend vorher lang auf gewesen oder lang nicht geschlafen. Der Chef läutet da, also er hat den Job, aber der Job ist gefährdet und die Freundin hat ihn verloren. Also das ist die Ausgangslage und die hat man mit 3 Zielen hat man die begriffen. Und das ist wirklich eine unglaubliche Fähigkeit. Und er lässt, durch das, dass er so knapp ist, lässt er natürlich noch viel offen für die Fantasie. Ja.
Es gibt ein Konkurrenzunternehmen, vielleicht dürfen wir das nicht so sagen, aber es gibt so ein bisschen eine Beatles-Stones-Situation in Bern. Es gibt ja neben Zürich West gibt's auch noch ein paar Dan Doxner. Und wie unterscheiden sich die voneinander? Also ich kann man es vielleicht ganz einfach sagen, dass Zürich West eher eine Bubenband ist und Baden Doxner eher eine Mädchenband? Oder ist das eine Klischee-Vorstellung?
Kann man vielleicht schon sagen, wenn man auf dem Gurten die Frauen sieht, wie sie schwelgen, wenn 25'000 Frauen träumen, wenn der Hühner Scharlachrot singt, kann man vielleicht schon sagen, es sei so. Aber die sind fast gleichzeitig gekommen. Zürich West ist ein bisschen änder gross rausgekommen, aber vielleicht ein Jahr darauf ist schon Baden Doxner gekommen mit der Schlachtplatte, mit dem dann noch mit dem Böbu Ehrenzeller am Bass. Es war ein bisschen eine andere Band. Aber klar, der Bühne war der Frontmann, schon dann, und der Texter und der Sänger. Und das war opulenter, barocker. Vielleicht kann man es so sagen, oder? Der eine ist mehr protestantisch, straight on, und der andere wäre mehr katholisch, barock. Also ich meine, jetzt im übertreten Sinn natürlich.
Also mit so Begriffen Honigmelonenmond oder eben das Scharlachrot oder ja. Die bockstössigen Himbeerbuben und solche Sachen.
Ganz genau, und das kann ihm gefallen oder nicht, aber das ist eine opulente Sprache und eine farbige, eine bunte Sprache. Vielleicht kommt er in diesen Songs ein bisschen weniger auf den Punkt als der Kuno, aber er berührt natürlich auch, er berührt das Herz der Leute. Ich glaube, die beiden, der Kuno und der Bühne, sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber am Schluss haben sie beide eben einen ganz persönlichen Charakter, den sie umsetzen. Und bei beiden gehen die Leute dann entgegen und sagen, hey, das, was draufsteht, das komme ich auch über. Mhm. Und das ist echt und das ist nicht das Tod produziert. Das ist wirklich mit allen Fehlern, die es kann haben, es kommt bei beiden echt über.
Los, wir noch ein Stück bei den Doxner. Da ist ein Ausschnitt aus Balkon.
Bleibst du jetzt Nacht bei mir? Ich glaube, es zieht das Gewitter auf. Ich habe eine Kerze auf dem Balkon, eine Flasche Schnaps und zwei Glas. Hörst du Musik aus dem Radio? Komm, wir tanzen zusammen Gesicht an Gesicht. Oh, wenn wir schreien, hey, schlägt der Blitz über uns ein.
Leider haben wir nur sehr wenig Zeit für die ganzen 60 Jahre Schweizer Mundartpop und dazu noch die ganzen Ausschnitte, die wir zeigen möchten. Da muss ich leider schon weitergehen. Es kommt eine Phase, sagen wir mal in den Nullerjahren, wo dann die Heimat plötzlich wieder sehr, sehr wichtig wird. Also, dass man Songs hat über Heimweh nach Bergen und Schocke, also eine Sicht auf die Schweiz auch, wo in den 70er Jahren undenkbar gewesen war. Vielleicht hat es mit der politischen Veränderung zu tun. Ich erinnere daran, dass die SVP damals sehr stark geworden ist. Vielleicht hat es mit dem Umstand zu tun, dass wir eine EMK haben damals in der Schweiz. Wie schätzen Sie das ein, die Entwicklung, die dann der Schweizer Pop, der schweizerdeutsche Pop genommen hat?
Das ist eine ganz eigenartige Entwicklung. Oder man sagt ja dem, lustig mit einem englischen Wort, tut man es beschreiben, Swissness. Mhm. Plötzlich ist alles, was Swissness war, ist interessant geworden. Eigentlich etwas, was man für die von aussen gemacht hat. Also man hat auch in den Tourismusbüro erfunden, komm, wir müssen die Schweiz irgendwie verkaufen. Wir verkaufen die Schweiz natürlich mit dem, was aussen gefällt. Den Bergen, der Heidi, der Schocke, dem Fondue und der Meduweiss etc. Dem sagt man Swissness. Und dann hat man plötzlich, hat es aber die Einheimischen das anfangen verlangen. Und plötzlich ist ein Schwingfest von etwas, das einfach den ländlichen Leuten gehört, eine Art, zu einem städtischen Phänomen geworden. Also wer hätte cool sein wollen, hat ein Schwingfest besucht. Und Trachten sind plötzlich in der Stadt gesehen worden. Es sind Bands gekommen, die Trachten angelegt haben auf der Bühne.
Raufen.
Der Traufer beispielsweise, auch wenn es nicht original Trachten waren, aber es waren Trachten. Und nachher ist das thematisiert worden, plötzlich so, ist es nicht mehr darum gegangen, die Sprache zu brauchen, für einen Alltag zu beschreiben, sondern die Sprache zu brauchen, um die Sprache zu feiern, um sich selber zu feiern, um das Wissen zu feiern. Das ist eine ganz eigenartige Entwicklung. Und natürlich, es tut nicht eine Entwicklung die andere ablösen. Daneben läuft immer noch der Rap mit dem Greis. Daneben läuft immer noch Zürich West und Baden Doxner. Aber also kommen die und sagen, hey, wir sind Schweizer und wir besingen das und wir besingen eine Schweiz, die es in ihrem Alltag überhaupt nicht gibt. Das sind Städter, oder das sind ganz normale Städter, aber sie besingen nachher plötzlich das Melkschämmeli oder das Kuhli oder das Schweizer Örkeli oder so.
Auf der anderen Seite gibt es den Steph LaChef, der ja sehr internationale Einflüsse hat. Also es klingt afrikanisch, es klingt französisch, wenn ich jetzt zum Beispiel an der berühmte Song «Hat keine Ahnung», denke, da sind wir ja schon beim Hip-Hop. Was bringt denn der?
Das ist ähnlich. Also der Hip-Hop hat ein bisschen weniger Bandlastig vielleicht als der Rock. Mhm. Weil es gibt da ganz wichtige Zürcher Hip-Hop, Basler Hip-Hop.
Der Basler, richtig, ja.
Und der Hip-Hop hat auch Lyriker, grosse Lyriker wie der Raphael Urweider, kommen vom Hip-Hop. Oder sie haben beides nebeneinander gemacht. Der Hip-Hop ist halt ein bisschen nach meiner Generation. Also wie soll ich sagen, wo der Hip-Hop ist gekommen, bin ich schon nicht mehr so am Puls von der Neuigkeiten gewesen. Und was natürlich speziell ist, das war ja ein Sprechgesang gewesen, aber es hat natürlich dort auch sehr viele grosse Musiker, wie der Greis, wie eben Steph LaChef, wie Lohan Ledoux, die aus dem Hip-Hop raus können melodiöse Sachen machen, die wahnsinnig musikalisch sind und die auch Einfluss von aussen reinnehmen. Ich meine, der Rock'n'Roll, wir reden von Paulo Hofer, wir reden von Zürich West, das ist natürlich sprachlich von uns, aber musikalisch aus den USA, das ist einfach so, das wollen wir nicht wegdiskutieren. Und jetzt kommt Steph LaChef und bringt Einfluss von Afrika, bringt Einfluss von karibischen Einfluss. Super.
Pedro Lenz, zum Schluss von dieser Sendung, wie geht es weiter? Was haben Sie das Gefühl, wie wird sich der Schweizer Song weiterentwickeln?
Was jetzt im Moment passiert, ist einfach die Breite, oder? Es ist jetzt auf der ganzen Breite vom Alpenschlager über Rock'n'Roll, über Hip-Hop, normalen Schlager, also klassischer Schlager, wenn man so will, ist überall die Mundart präsent. Und ich habe das Gefühl, die Entwicklung geht noch weiter. Es geht echt noch mehr in die Breite. Ob nochmal eine ganz grosse Rockband kommt, weiss ich nicht. Vielleicht ist der Rock, wie wir ihn gekannt haben, gar nicht mehr zeitgemäss. So wie der Hip-Hop auch irgendwann ist ein bisschen ältelt. Aber musikalisch kommt jetzt wenig daraus, um zu sagen, was kommt. Aber was sprachlich, textlich, wird es eigentlich immer mehr in die Breite gehen.
Kennen Sie St. Gallo Gesangsduo namens Dax?
Ja, sehr hochinteressant. Hochinteressant, dass ihr das sagt. Dax ist wahrscheinlich das Modernste, was ich kenne auf Mundart. Und die sind wirklich, wirklich originell und neuartig. Und klar, es hat auch dort schon Vorläufer, Stahlberger, aber Dachs ist, ja, das ist jetzt wirklich etwas super Originelles.
Freue mich, dass ich das sage. Ich habe nämlich meinen Kollegen André Perler gefragt, was ist eigentlich heute los? Und er hat gesagt, Dachs, unbedingt Dachs hören. Ja. Wir hören auf mit dieser Sendung und hören zum Schluss noch das Lied Beat Breu von und mit Dachs.
Auf der Straße, ihre Tipps und Tricks für eine neue Chance. Alles ist jetzt möglich, sie gewinnen Tour de France. Mit meinem kleinen E-Bike und Papillen vor der Straße. Eure Helden fahren nur bergauf, meine fahren aufwärts, abwärts und weg mal geradeaus. Ihr könnt schon alles reissen, bin ein hungriger Leu. Aber so eine Legende sind wie keiner von euch. Zeigt. Ich will euch gar nicht umarmen, so es tut mir leid. Ich sitze im Zirkus bis so, er bringt mir Cappuccino. Im Meckenfotten, er verkohlt, er zittert vom Giro. Er sagt, dass er sich noch immer in der Mure freut. Doch er müsse jetzt los, weil seine Geissli brauchen heim.
und die Musik läuft. Selten stutzt wenig und gewohnt hat der, der zuerst aus ist aus dem Gefühl, wenn sie nicht mehr läuft. Gewohnt hat meistens die, die gar nicht wirklich tanzt haben. Sie sind nie weit weg von der Stirn.
Das war Beat Breu vom St. Galler Gesangsduo DAX. Der SRF-Redakteur Michael Luisier hat sich vorher mit dem Mundart-Schriftsteller Pedro Lenz unterhalten über die lange Geschichte des Schweizer Mundart-Pop. Als nächstes kommen wir zu den obligaten Worterklärungen hier in unserer Mundart-Sendung auf SRF 1. Und da schon mal eine Frage an Sie. Sagen Sie, hast du das E-Mail schon gelesen? Oder hast du die E-Mail schon gelesen? Oder sagen Sie «den Laptop» oder sagen Sie «s Laptop». Mehr dazu nach «Mundart Pop» von Stiller Haas.
Ich bin der Endosaurus Rex, der erste und letzte von meiner Art. Alle ausgestorben, nur mein Ewigen noch da. Staub und Knochen, koche Suppe, wandle allein im finsteren Tal. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Vom Anfang bis zur Ewigkeit, wo ich erfunden habe. Nur Jammer, Klag und Qual wie ein Osterinselhass. Ich bin im Farn gesucht, es hat keine Dino-Dame gehabt. Und der Drache, der zugelaufen ist, hat mich wegen dem Jammer verlassen. Richtig Jammer, es ist nur es gibt kein Rezept zum Aussterben, muss alles selber machen. Ich bin der Kummer, der vergangen ist, der, der ist und wo man wird haben. Dann lege ich es ein, aus Gammer fährt von vorne an. Ich resoniere durchs Holozän weg der Evolution. Und sie meiden mich mit Pest und Pock und flüchten schon beim ersten Ton. Richtig jammert ist nur, wer irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept. Muss alles selber machen. Früher ist alles besser gewesen. Und heute ist noch viel schlimmer, wenn wir alle noch viel blöder werden. Dann gibt es plötzlich nicht. Aus Unglück kommt zum Jammer, wie zum Nagel der Hammer. Soll ich geradeaus gehen, links oder rechts? Einen Weg, es kommt gäng schlecht. Richtig jammert ist nur irgendjemand. gibt kein Rezept zum Aussterben. Muss alles selber machen und erhebe meine Klage. Vom Urknall bis zum Schluss, bis ich nicht mehr mag, da ich mich selber hören muss. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Kaum bist du für einen Krochen, musst du schon wieder gehen.
Endosaurus Rex mit dem Stiller Has hier auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 21.36 Uhr A1 Bern Richtung Zürich. Zwischen Spreitenbach und Dietikon stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. A1 St. Gallen Richtung Bern zwischen dem Büsisee und dem Gubristunnel stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Auch hier ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Und A1 Bern Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Limmertal und dem Gubristunnel Stau wegen Bauarbeiten. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet. Sie hören deine Mundart schnabelweit hier auf SRF 1, wo wir ein paar Ausdrücke genauer anschauen. Als erstes ein Wort, das Sie vielleicht auch gerade ein bisschen zusammenzucken, wenn Sie es hören. Das heisst, heute hört man es eigentlich nicht mehr wirklich, aber früher war es ein Schimpfwort. Cink. Über 1 Million Menschen in unserem Land haben italienische Wurzeln und diese Leute hat man also früher Cinque genannt. Heute sind ja die Menschen mit italienischen Wurzeln bei uns bestens akzeptiert. Wir lieben ihre Kultur, ihre Esskultur, die sie zu uns gebracht haben, Mode, den mediterranen Lifestyle. Aber das war natürlich nicht immer so gewesen. Jahrzehntelang sind Italienerinnen und Italiener bei uns in der Schweiz nicht so beliebt gewesen. Sie sind oder viele sind als Cinque beschimpft worden. Von wo kommt das Wort Cinque? Der André Perler von der SRF Mundart-Redaktion erklärt es.
Cinque kommt ziemlich sicher vom Ausruf Cinque la Mora aus dem alten Mora-Spö. Das Spö hat man so ähnlich schon bei den alten Römern gespielt. Später war es vor allem in Norditalien, aber auch von Spanien bis in die Romancia verbreitet gewesen. Mora ist ein einfaches Fingerspiel zu zweit. Auf Kommando zeigen beide Mitspielenden 1 bis 5 Finger. Gleichzeitig geben sie laut an Tipp ab, wie viele Finger beide zusammen anzeigen. Eben zum Beispiel 5. Cinque la Mora. Wer just ratet, bekommt einen Punkt. Und wer eine gewisse Zahl an Punkten hat, gewinnt. Ende 19. Jahrhundert, in der Zeit der Industrialisierung, sind viele Italiener in die Schweiz arbeiten. In den Fabriken und vor allem auf dem Bau. Die italienischen Arbeiter haben auch das Mora-Spiel in die Schweiz mitgebracht. 5 ist nach 6 die wahrscheinlichste Fingerzahl, die zwei Hände zusammen anzeigen. Darum haben die Italiener am Weg häufig laut 5 gerufen beim Mora-Spielen. Eben Cinque la Mora. Die Deutschschweizer, die das gehört, aber nicht verstanden haben, haben daraus eben das Schimpfwort Cinque gemacht. Und noch ein zweites Schimpfwort für Italiener ist aus dem Ausruf Cinque la Mora entstanden. Cinque li More. Angelehnt als Dialektwort More für Schwein, Sau. Die italienischen Arbeiter haben bei einem Grossteil der Deutschschweizer Bevölkerung keinen guten Ruf gegeben. Man hat die Italiener als laut, unpflegt und dreckig angesehen. Das Verb «cinkele» ist auch dann entstanden und bedeutet unordentlich und dreckig ausgesehen oder auch mit den Händen gestikulieren beim Reden, wie man es den Italienern ansieht. Das Schimpfwort «cink» das hat sich ausbreitet, sogar über die Landesgrenze raus bis in Vorarlberg auf Südbaden. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind noch mal viele Italiener, vor allem Männer, in die Schweiz arbeiten. Bei einem Teil der Schweizer Bevölkerung hat das noch mal starke Aversionen ausgelöst. Der Höhepunkt war die sogenannte Schwarzenbach-Initiative, die vor allem gegen Italiener gerichtet war. Sie ist 1970 mit 54% Nein-Stimmen abgelehnt worden. In dieser Zeit war der Ausdruck «Cinque» weit um verbreitet und fast nur Abschätzung gebraucht. Viele Italienerinnen haben unter der Diskriminierung gelitten. Ab den 70er, 80er Jahren hat sich die Situation aber beruhigt und mit der Zeit sind die Italienerinnen in der Schweiz ging mehr akzeptiert und geschätzt gekommen. Mittlerweile kommt Cinque von der betroffenen Gruppe zum Teil sogar selber und positiv gebraucht, wie auch Jugo von Leuten aus Ex-Jugoslawien, Schippi von AlbanerInnen oder auch das N-Wort von Schwarzen. Quasi ein Akt von Selbstermächtigung. Man eignet sich das Schimpfwort selber an und deutet es positiv um. Aber gleich sollte man aus dem nicht ableiten, dass alle die Ausdrücke brauchen dürfen.
Der André Perler über das Schimpfwort «Cink», wo also vom Ausruf «Cinque la Mora» kommt, vom italienischen Fingerspiel «Mora». Zum anderen Thema, E-Mails. Genau heute vor 50 Jahren ist das erste E-Mail verschickt worden. Zu dem E-Mail-Jubiläum haben wir Ihnen ganz viele spannende Informationen gesammelt zur Geschichte des E-Mail. Sie finden sie auf srf1.ch. Zum Beispiel über legendäre Pannen, die mit E-Mails passiert sind. Oder in der Sendung «Treffpunkt» heute Morgen haben wir über den richtigen Umgang mit E-Mails geredet oder Alternativen zu E-Mails. Auch diese Sendung können Sie auf srf1.ch nachhören. Und da in der Schnabelwelt geht es jetzt um etwas Sprachliches rund um E-Mail. Heisst es «die E-Mail» oder «das E-Mail»? Ähnlich mit «Laptop» heisst es «der Laptop» oder «das Laptop». Da muss nochmal der André Perler rennen.
Alles ist korrekt. «Die E-Mail» und «das E-Mail», «der Laptop» und «das Laptop». So steht es im Duden. Aber für viele Leute ist ganz klar, mit was für einem Artikel wo sie die Wörter brauchen. Ich zum Beispiel sage «ts E-Mail» und «ts Laptop». Für mich persönlich sind die beiden Wörter sächlich. Und zwar sowohl auf Schweizerdeutsch als auch auf Hochdeutsch. Auch wenn ich für «ts Laptop» manchmal ein bisschen schräg angucken komme. Aber der Duden, der gibt mir ja recht. Aber wieso gibt es überhaupt die Unsicherheit beim grammatikalischen Geschlecht von diesen Wörtern «E-Mail» und «Laptop»? In erster Linie liegt es daran, dass es relativ neue englische Lehnwörter sind. E-Mail ist die Abkürzung für Electronic Mail, also elektronische Post. Und Laptop setzt sich zusammen aus Englisch Lap, Schoss und Top, Schreibtisch. Also ein Computer, um auf dem Schoss damit zu arbeiten. E-Mail und Laptop sind im Englischen it, also as, sächlich, wie alle Gegenstände. He und she, also sie und er, kennt das Englische ja praktisch nur bei Menschen. Aber auch Lehnwörter für Gegenstände aus anderen Sprachen sind im Deutschen meistens sächlich. Zum Beispiel auch das Auto oder das Trottoir aus dem Französischen. Aber wenn ein Lehnwort auch in einer Zusammensetzung mit einem deutschen Wort vorkommt oder ein deutsches Wort ersetzt, dann kann es sein, dass es das grammatikalische Geschlecht von diesem deutschen Wort übernimmt. Zum Beispiel Computer. Das hat das deutsche Wort Rechner ersetzt. Der Rechner, der Computer. So ist es auch beim Laptop. Der Computer hat sich schon etabliert, dann ist der Laptop-Computer gekommen und das hat man schließlich abgekürzt zu der Laptop. Und genau gleich beim E-Mail. Am Anfang vom Internet hat man häufig von die E-Mail-Nachricht geredet und hat das Wort später abgekürzt zu die E-Mail. Und die deutsche Entsprechung vom englischen Mail, nämlich die Post, ist ja auch weiblich. Aber eben, man hört auch immer mit das Laptop und das E-Mail. Und das ist auch korrekt laut Duden. Es hat unter anderem mit der Region zu tun, welches grammatikalische Geschlecht, wo man diesen Lehnwörter gibt. In der Schweiz und in Österreich und in Süddeutschland ist es eher das E-Mail. Im restlichen Deutschland eher die E-Mail. Genauso auch bei SMS. Österreich und Schweiz eher das SMS, Deutschland die SMS. Wiederum ein Weg beeinflusst von die SMS-Nachricht. Allerdings habe ich den Eindruck, dass sich die E-Mail und die SMS langsam auch in der Schweiz am Ausbreiten sind, vor allem im Hochdeutsch. Das hat sicher mit dem starken Einfluss vom deutschländischen Hochdeutsch auf unser Schweizer Hochdeutsch zu tun.
Der André Perler über das grammatikalische Geschlecht der Lehnwörter SMS, E-Mail und Laptop. Deine Mundart Schnabelweit vom Donnerstagabend hier auf SRF 1. Und jetzt wollen wir uns noch mit Familiennamen befassen. Heute mit dem Namen Schläpfer. Das war der Ledigname von der Mutter der SRF 1-Hörerin Damaris Bommeli. Sie fragt nach der Bedeutung von dem Namen Schläpfer. Der Hans-Peter Schifferle vom schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon hat zu Schläpfer recherchiert. Der André Perler hat mit dem geredet.
Hans-Peter, was hast du zu Schläpfer herausgefunden? So auf den ersten Blick kommt mir gerade keine mögliche Deutung in Sinn.
Ja, der heutige Familienname Schläpfer ist ein reiner Appenzellername mit 11 alten Bürgerorten im Inneren und im äußeren Landesteil. Und wenn man in dem Sprachraum, wo der Name vermutlich auch entstanden ist, nach einem möglichen Anschluss sucht, stößt man im Idiotikon schnell auf das Verb «schleipfen». Das heisst so viel wie «schleppen». Und im Appenzellerland und in weiteren Gebieten der Ostschweiz sagt man dem «schläpfen» oder «schläpfen» oder auch «schlapfen». Im Appenzellerland heisst das dann eben «schläpfen».
Ah, auf «schläpfen», so sagen wir im Säserdeutsch, wenn jetzt bei «schläpfer» gar nicht kommen. Sind wir in dem Fall mundartlich eher «schläpfer»?
Ja, genau. Und im Idiotikon wird unter dem Stichwort «schläpfer» auch der Appenzeller Familienname «schläpfer» behandelt. Dort sieht man auch, dass der Familienname früher auch in der weiteren Ostschweiz meistens in der Form «schläpfer» vorkommen ist, zum Beispiel auch in der Stadt St. Gallen.
Da hat der erste Schläpfer weg irgendetwas in der Gegend herumgeschlüpft.
Das ist eben nicht ganz sicher. Der Familienname «Schläpfer» gehört schon zu dem Verb «schleipfen». Beweis dafür ist unter anderem die Tatsache, dass der Name etwa vor dem Jahr 1500 auch im Appenzellerland meistens als «Schleipfer» mit «a» eingeschrieben vorkommt und erst später entsprechend der mundartlichen Entwicklung von «ei» zu «ä» als «Schläpfer». Die älteste Schreibung vom Namen im Gebiet von Appenzell ist «Schläpfer» und stammt etwa aus dem Jahr 1350. Es ist aber nicht ganz klar, ob der Name direkt vom Verb abgeleitet ist, also einfach einer bezeichnet, der schwere Lasten schleppt oder transportiert, oder ob der Name eher vom Substantiv «die Schleipfe», ein Schläpfe, ausgebildet worden ist.
Oh, was ist denn «Schleipfe» oder «Schläpfe»?
Das ist einerseits eine alte Bezeichnung für eine festgebaute Holzbahn in einem abschüssigen Wald, wo man gefällte Stämme hat können ins Tal runtergleiten lassen. Außerdem ist ein Schleipfen oder ein Schläpfen eine Bezeichnung von verschiedenen Geräten und Gefährten für den Transport von schweren Lasten, zum Beispiel für einen Zweiräderkarren oder einen Schlitten mit einer Schleipvorrichtung, wo man Langholz und andere Lasten hat können anschleipfen oder nachschleppen.
Schläpfer ist also ursprünglich eine Berufsbezeichnung, entweder für jemanden, der an einer oder mit einer Schläpfe geschafft hat, einer Holzbahn, oder für jemanden, der gefuhrwerkt hat. Erklärt hat uns das der Hans-Peter Schifferli im Gespräch mit dem André Perler. Und der André Perler nimmt uns jetzt mit in die Mediathek Wallis auf Martini. Wir gehen in eine Ausstellung über Dialekt im französischsprachigen Teil der Schweiz. Patois nennt man die Dialektformen dort. Aber zuerst hören wir noch den Tenno Sigrist.
Auf einer guten lang so weiter geht, bis an die Ende von den Bergen.
Daniel Sigrist mit Freunden. Geht es Ihnen auch so, dass wenn Sie das Wort Dialekt hören, eigentlich sofort an Schweizerdeutsch denken? In unserem Alltag meinen wir halt meistens, wenn wir von Dialekten reden, auch unseren eigenen schweizerdeutschen Dialekt. Aber natürlich gibt es auch Dialekte in anderen Sprachen, zum Beispiel in der Romandie. Dort heissen die französischsprachigen Dialekt Patois. Und das klingt zum Beispiel so.
Pour moi, il n'y a pas exactement l'air d'apprendre le patois, puisque il y a ce chien qui est déjà dit tout à petit que tu as le mieux monde, le mieux parence.
Das ist für mich also, wie eine Mischung zwischen Italienisch und Französisch, aber das ist das Patois von Evolène im Unterwallis, wo heute noch geredet wird. Aber fast überall sonst ist das Patois vom Französisch verdrängt worden. Die Mediathek Wallis zeigt jetzt zu Martini im Moment eine Ausstellung über das Patois im Unterwallis. Und dort erfahrt man, wie das tönt, warum es fast komplett verschwunden ist und was der kulturelle Wert des Patois ist. Der SRF-Redaktor André Perler führt uns durch die Ausstellung.
Ganz am Anfang der Ausstellung mit dem Namen «Patoisland» gehen wir zurück in die Geschichte. Vor 200-300 Jahren haben praktisch alle in der Romandie Patois geredet, erfahrene. Nur die Elite waren zum Teil französischsprachig. Und Patois ist nicht einfach ein französischer Dialekt, sondern eine eigene Sprache. Franco-Provenzalisch, so sieht man Patois in der Sprachwissenschaft. Und das Franco-Provenzalisch unterscheidet sich vom Französisch etwa gleich stark wie vom Rätoromanisch. Mit der Aufklärung und der Französischen Revolution vor gut 200 Jahren ist die Idee der obligatorischen Schule für alle Kinder aufgekommen. Ein grosser Fortschritt. Aber auch der Anfang vom Ende für das Patois. Weil die Sprache der Bildung war Französisch, die Sprache von Paris, die Sprache der Oberschicht. Patois hat als rückständig gegolten, als Hindernis auf dem Weg zu einem gebildeten Mensch. Und darum war es für Lehrer und Schulkinder verboten, Patois zu reden. Das Verbot das ist erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts aufgehoben worden. Aber dann haben die meisten in der Romandie schon nicht mehr aktiv Patois geredet. In dieser Zeit, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, hat Momi angefangen, das Patois zu schätzen. Man hat Angst gehabt, dass die Sprache, das Kulturgut, für Kinder verloren geht. Darum hat vor allem das Radio hunderte von Tonaufnahmen vom Patois gemacht.
Vatze, Vazetta, Pertenscheva, Tardeiva, Mose, Mosette.
Das ist eine Aufnahme von 1980 vom Patois von der Region zwischen Sitte und Siders. Es geht um verschiedene Ausdrücke aus der Viehzucht. Mit solchen Aufnahmen stellt die Ausstellung «Patoisland» die verschiedenen Patois-Dialekte vom Unterwallis vor. Ihres Verankerung in der Landwirtschaft mit Viehzucht, Ackerbau und Weinproduktion, aber auch in den Sagen und Legenden. Überall entlang der Ausstellung hat es alte Telefone, wo man den Hörer abnehmen kann und die verschiedenen Patois hören kann.
Ça nous prouve que Patois il est seule la langue connue et prédia un certain d'un village de plaine et de montagne.
Das Ganze ist in einem düsteren Tunnel, fast eine Art Geisterbahn, voll von typischen furchteinflößenden Walliser Fasnachtskostümen mit Fratzen, Fähle und Hörner. Das Patois kommt von dieser Ausstellung als eine Art Zombie dargestellt. Eigentlich schon tot, aber eben gleich noch erstaunlich lebendig. Gegen Schluss der Ausstellung hört man in verschiedenen Interviews, was Patois-Fans und Expertinnen am Patois so gefällt. Und wieso, dass man die Sprache, das Kulturerbe, am Leben behalten sollte. Ein hoffnungsvoller Abschluss von einer spannenden und gut umgesetzten Ausstellung. Und ein Zückerli gibt es ganz am Schluss noch. 4 Szenen aus dem ersten Harry Potter-Film, synchronisiert auf Patois.
Der André Perler über die Ausstellung «Patoisland» in der Mediathek Wallis zu Martigny. Die Ausstellung können Sie noch bis am 25. September sehen. Und wenn Sie, wie zum Beispiel ich, des Französischen jetzt nicht mehr so extrem mächtig sind, es gibt alle Texte in dieser Ausstellung, auch auf Deutsch. Das war es für heute von «Deine Mundart Schnabelwey», der Redaktion diese Woche Michael Luisier. Und am nächsten Donnerstag zwischen 9 und 10 stehen dann wieder Mundart-Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern im Mittelpunkt. Der Mundart-Redakteur Christian Schmutz ist dann live im Studio und schaut vor allem Bergnamen an. Da können wir uns auf ein paar Überraschungen freuen, wenn er uns erzählt, wie die entstanden sind, die Bergnamen. Das gibt super Geschichten aus den Schweizer Bergen.
Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
Es ist 9:45 Uhr, nach den 10 Nachrichten und den Nachrichten in der Nachtclub mit dem Ralf Icki. Ganz einen schönen Abend wünscht Regi Sager.
Ich habe mir geschworen, dass ich immer wieder zurückkomme an den Ort, der mich zu dem gemacht hat. Wann ich jetzt bin, so tief verbunden. So viele Geschichten in meinem Kopf. Und der Geruch von alles ist möglich. Liegt in der Luft, weil da bleibt noch alles. So wie es immer ist gesehen. Und der Quaffer auf dem Dorfplatz. Ich habe ihn vermisst. Träume von früher, springt mein Herz im Quadrat. Meine Knie werden dort weich, weiss noch genau, wo ich getroffen habe. Unter der alten Linde, neben dem Schuttplatz in meinem Dorf, habe ich das erste Mal gesehen und geküsst, unsere Namen in die Rinde geschnitzt. Unter der alten Linde, haben wir geschworen, uns nie zu verloren. Ein Gefühl, das nie verschwindet, wo mich mit dem Mord das Leben lang verbindet. Ein schöner Kuss und der erste Schluck Bier. Uns gehört die Welt, Hand in Hand durchs Quartier. Beim Bahnhof auf dem Bänkli haben wir den ganzen langen Tag geträumt. Wenn's vor uns nur einer schafft, hat sich alles schon gelohnt. Ich bin der Tag gesehen, was probiert hat und ist gegangen. Neue Welt, neues Glück, neues Abenteuer, hab mich vor nichtem verschont. Träume von früher, springt mein Herz im Quadrat. Meine Knie werden dort weich, weiss noch genau, wo ich getroffen hab. Unter der alten Linde, neben dem Schuttplatz in meinem Dorf, hab ich das erste Mal gesehen und geküsst, unsere Namen in die Rinde geschnitzt. Verschwindet, wo mich mit dem Mord das Leben lang verbindet. Wenn ich sehe, wie die Welt so ist, denk ich so gern an die schöne Zeit. Und ich weiss, es gibt doch nichts, wo stärker ist, wie das Gefühl, wenn ich daheim bin. Mir an die Flasche dreht und Liebesbriefe geschrieben. Das erste Mal geraucht auf dem Bord in einer Blumenwiese. Und mir haben Velos geklaut, all die Musik gelost. Und wenn ich so zurückdenke, hat sich alles schon gelohnt.
Der Baschi mit der alten Linde. Verkehrsinfo SRF A1 Bern Richtung Zürich zwischen Spreitenbach und Dietikon. Stau wegen Bauarbeiten, der linke.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.